Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich.
Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr
auf Radio Orange 94,0.
Dieses Jahr gab es eine ganze Reihe von Kongressen. Es steht auch noch der österreichische Tierrechtskongress Ende November an. Man kann sich jetzt noch gerne Tickets dafür erstehen oder natürlich auch an der sogenannten Abendkasse, auch wenn man in der Früh hinkommt, dort kaufen. Aber neben den beiden Kongressen, die wir hier im Tierrechtsradio schon besprochen haben, unter anderem, weil ich dort war, nämlich in Luxemburg und Warschau, gab es auch einen davor, nämlich Ende August in Kopenhagen, vom 29. bis 31. August 2025, der Hauptstadt von Dänemark, im sogenannten Demokratiehaus. Und ich habe zwei Aktivis hier, die dort waren und uns von diesem Event berichten können. Und ich bin schon sehr neugierig, weil ich eigentlich gar nichts von diesem Kongress weiß. Hallo und willkommen im Tierrechtsradio.
Hallo.
Hallo.
Dieser Kongress, habt ihr mir jetzt gerade gesagt, läuft schon das dritte Jahr, gibt es ihn also schon seit einiger Zeit. Ist das ein jährlicher Event?
Ja, ist ein jährliches Event, genau.
Jetzt erzählst du uns ein bisschen so von dem ersten Eindruck dort, wie groß ist der, wie gut besucht, ist das international Europa, ist es Dänemark-Schwerpunkt oder ist es international weltweit?
Also ich glaube, ich kann anfangen ein bisschen mit dem Ort, also der Venue. Das war wirklich sehr angenehm, weil es gab einen großen Vortragsraum, der Platz für alle Leute hatte, also der war sehr cool. Und das besonders Gute war, es gab einen fast genauso großen, wenn nicht größeren Raum, wo halt so die Pausensachen stattfinden. Da gab es nämlich einige Sachen, die fand ich so gut, dass ich sie sogar zu unserem Tierrechtskongress-Team quasi erzählt habe, damit wir das vielleicht ein bisschen umsetzen können. Zum Beispiel ein Discussion Corner, da war nach den Vorträgen, wenn die Leute den Vortrag gehalten haben, das wollten, dann konnten sie sich halt an einen bestimmten Ort setzen und dort konnte dann jeder, der nach dem Vortrag noch Fragen haben, auch hinkommen. Und das war irgendwie cool, weil halt oft ein Vortrag nicht ausreicht fürs Q&A und so, da konnte man einfach noch weiter über Themen reden. Der wurde auch fürs Networking, glaube ich, genutzt. Also immer wenn man einfach das Bedürfnis hatte, irgendein Thema noch zu besprechen oder irgendwen anzuquatschen, hat man sich in diesen Discussion Corner setzen können. Dann gab es eben auch viele Brauseräume und was auch cool war, einen Quiet Room, also der halt ganz leise war, wo einige Leute dann gemeint haben, zum Beispiel Jake Conroy hat das auch gesagt, das ist gut für einen alten Mann wie ihn, da kann er nämlich einen Schlaf, also ein Nickerchen machen. Das ist sehr angenehm irgendwie. Also die ganze Stimmung war einfach sehr toll. Dort es gab einen großen so Kunst-Corner auch, also wo halt so voll viele Sachen zum Mitnehmen, wie so Sticker oder Prints oder so dort waren. Auch einige namhafte Leute haben dort ausgestellt. Die kennt man vor allem so auf Instagram, 0468 oder Praxis VGZ. Die sind beide relativ groß im Tierrechtsmovement, was eben so Digital Prints angeht. Das war sehr cool. Die sieht man sonst nirgendwo und das war auch für uns zwei besonders, die mal dort zu sehen. Es gab auch Kleidung. Unoffensive Animal hat richtig viel Kleidung gespendet und die Einnahmen sind quasi an die Leute, die das organisieren, gegangen, quasi um diese Konferenz zu finanzieren. Also war, ja, es war alles sehr grassrooty und sehr bedacht auf so Community und gemeinsam und sowas. Es gab ein Küchenteam, das echt so hart geschuftet hat, damit wir so gutes Essen hatten, in der winzigen Küche, aber es war echt urviel Essen da und es war total angenehm, ja.
Was ich vielleicht auch noch ganz spannend fand, ist, dass es ähnlich wie in Luxemburg im ehemaligen Fleischviertel von Kopenhagen stattfindet. Also dort ist früher das Fleisch, also Tiere sind dort geschlachtet worden, sind zerlegt worden, verpackt worden. Also, und man merkt das ein bisschen. Es riecht ein bisschen noch danach und es schaut ein bisschen danach aus. Es ist alles ein bisschen dreckig und alles ein bisschen abgefuckt. Und ich finde es aber total cool, so Befreiungsräume wo entstehen zu lassen, wo früher sehr schlimme Dinge passiert sind.
Erinnert mich an die Arena in Wien. Das war eigentlich der Beginn der 68er, die 1976er Besetzung des alten St. Marxer Schlachthofs, der dann zu einem Kulturzentrum wurde, allerdings stark verkleinert gegenüber dem, was damals an Gelände besetzt worden ist, gegen eine total Zertrümmerung dieses Geländes.
Internationalmäßig war es auch sehr gut vertreten.
Es war sehr eigentlich international. Ich habe zum ersten Mal wirklich mit einer aktiven Person aus China gesprochen, also wirklich, die in China lebt und über chinesische Verhältnisse geredet hat. Und man liest ja immer sehr viele Dinge über China, aber da werden wir vielleicht eh später noch ein bisschen was dazu erzählen, weil der Vortrag auch sehr spannend war. Mhm. Aber das war, also es war sehr international. Viele Leute aus Amerika, viele Leute aus Afrika, Asien, da war wirklich eine sehr, also für mich hat es sich sehr international angefühlt.
Ja, absolut.
Man kann sich kaum vorstellen, dass man unter einem chinesischen Regime viel Aktivismus leisten kann. Also bin ich ja neugierig, was ihr davon erzählt. Was ich mir aber gleich denke, ist, wie war das mit der Vortragslänge? Ihr habt mir gesagt im Vorfeld, es gab 15 Vorträge, 3 Panels und 7 Workshops. Wenn man das jetzt auf 3 Tage aufteilt und 2 Räume gleichzeitig hat, dann wirkt das auf mich, als ob die Vorträge länger sind, weil in Luxemburg merke ich, dass die immer kürzer und kürzer werden. In Paris waren es überhaupt nur noch 15 Minuten Vorträge, in Luxemburg waren es nur noch 40 Minuten. Natürlich, das Ziel ist, dass man mehr diskutiert. Die Frage ist, ob das so war. Also mir ist das in Luxemburg ein bisschen zu kurz fast schon vorkommen. Wie war das in Kopenhagen mit der Vortragslänge?
Es waren nicht alle genau gleich lang, aber der Schnitt waren so 45 Minuten von den Vorträgen. Es hat sich sehr oft, muss man sagen, wirklich zu der Discussion Corner dann verlagert. Also wir sind selber in der Discussion Corner auch gesessen, nach unserem Workshop zum Beispiel. Und es ist wirklich so, dass da sehr viel Diskussion dann nach dem Vortrag noch entstanden ist. Aber es gab auch ausreichend Pausen, also die Mittagspause war relativ lang und es gab einen Marsch, einen Rights March, der dann direkt von dort weggegangen, wieder dorthin gekommen ist, und das war halt auch ein Programmpunkt mit Pausen hier und da natürlich noch Zeit gekostet.
Aber die vielen Pausen waren total gut, um sich eben noch mit Leuten zu unterhalten, um eben ja einfach generell Pausen bei so mehrere Tage Konferenzen finde ich ganz gut, weil es ja doch anstrengend ist, wenn man so viel Infos auf einmal bekommt. Und eben um irgendwie noch Leute anzusprechen, irgendwie während deren Vorträge und so.
Wir hatten früher die Rechtskongresse in Wien auch immer Demos. Wir sind zum Beispiel, wie wir damals den Kongress in Hietzing gemacht haben, zu dem Hietzinger Pelzhaus gegangen. Wir waren dann mehrere hundert Leute davor und haben herumgeschrien und sind wieder zurückgegangen. Wir haben das irgendwie wieder aufgegeben. Es kostet halt schon sehr viel Zeit und nimmt irgendwie den Vortragsbereich Zeit weg. Wie seht ihr das jetzt im Nachhinein? Würdet ihr sagen, man sollte sowas in Wien auch machen oder... Ja, sozusagen, es gibt Pros und Cons, aber man ist sich nicht so ganz klar.
Also ich fand es schon wirklich sehr cool. Es war einfach, ich glaube, es war einfach cool, die Demokultur von einem anderen Land zu sehen. Es war auch mega spannend so im Vergleich zu uns. Es war nämlich schon relativ groß, weil es sind dann auch, glaube ich, einfach viele Aktive aus Dänemark gekommen, die sonst nicht bei der Konferenz waren. Da waren sicher 200 Leute, wenn nicht 250 sogar. Und das Spannende war für uns auch, dass einfach keine Polizei da war. Die ist am Anfang dort gewesen, hat gesagt, okay, geht's jetzt los. Und dann waren wir alleine und sind wir über Straßen gegangen und so, mussten halt selber irgendwie den Verkehr regeln. Das war irgendwie sehr lustig im Vergleich zu unseren Demos, die ja total geprägt sind mit extrem viel Polizeipräsenz.
Das ist insofern komisch, dass wie wir so direkt im Gerichtscamp, war ich einmal in Dänemark, ich sage jetzt vor 25 Jahren ungefähr, und da haben wir eine Demo zum Copenhagen Welfare Center gemacht, dem CFC, und da war die Polizei so aggressiv, dass man es nicht glauben möchte. Also die haben uns ständig bedroht, die waren im Kampfkostüm und so, hat sich da irgendwie die Stimmung gegenüber der Tierrechtsbewegung geändert oder wie? Also das kommt mir seltsam vor.
Man muss dazu sagen, dass auch ein Film gezeigt wurde bei der Konferenz, wo es halt bewusst um den Umgang mit und den Dingen, die Polizei auf der Straße macht, also wirklich illegale Dinge, auch verfassungswidrige Dinge, also ja. Da war wirklich, im Prinzip kann man sich den Film vorstellen, vielleicht wird auch in Österreich bald mal gezeigt, hoffentlich, das wäre cool, aber man kann sich so vorstellen, dass man einfach sieht, wie Aktive mit der Polizei interagieren und wie irrsinnig oft die Polizei sich falsch verhält, nicht legal verhält und auch nicht in ihrem Ermessen handelt, also an sich ist das in Dänemark schon ein Thema, ich glaube, dass das, weil es so ein internationaler Marschdemo war, dass sie uns da in Ruhe gelassen haben.
Ich habe die Organiserin gefragt, sie hat gemeint, wenn sie wenige Leute sind von einem Pelzgeschäft, dann ist die Polizei mega brutal, aber bei so einem Großen hat die Polizei scheinbar das Gefühl, da sind sie eh brav. Dadurch haben sie nicht das Gefühl, da zu sein. Aber es war trotzdem lustig irgendwie. Ja. Ich fand den Marsch voll wichtig irgendwie. Also so jetzt, weil wir darüber geredet haben, ob das gut ist. Ich fand ihn sehr gut. Es war sehr cool, auch so andere Demosprüche zu hören. Wir sind am Ende quasi vom Landwirtschaftsministerium in Dänemark auch gestanden. Das war auch sehr cool. Also ich fand auch, das hat ein bisschen so die Konferenz auch aufgelockert und es hat ein Gefühl von Zusammenhalt gegeben. Gerade auf Konferenzen gibt es ja auch Vorträge, wo man sich denkt, oh, puh, das sehe ich ganz anders. Aber das war erstens dort irgendwie so gar nicht der Fall und zweitens hat das nochmal so die Community ein bisschen gestärkt.
Und was ich halt auch ganz toll fand, wir hatten überhaupt keine Zeit, uns Kopenhagen anzuschauen und wir sind relativ breit durch Kopenhagen marschiert und irgendwie war das schön als Demo in einer fremden Stadt die Stadt zu sehen. Also für mich war das total, ich fand das auch sehr
positiv. Ja, bestes Sightseeing so.
Einen Punkt möchte ich noch durchkriegen oder beiseite schaffen. Das ist dieser Boykottaspekt. Es gab ja so einen Boykottaufruf gegen Luxemburg wegen der Gaza-Problematik. Hat das da eine Rolle gespielt? War Kopenhagen sozusagen das Gegenprojekt oder ist das eigentlich überhaupt nicht Thema?
Also es war schon so, dass die Organizer oder zumindest viele der Freiwilligen, die geholfen haben, die Konferenz zu organisieren, sind Leute, die letztes Jahr in Luxemburg bei dieser ganzen Sache quasi dabei waren und eben halt ja quasi die Opfer quasi waren, also von diesen ganzen Problemen. Und die haben sich dann dort einfach quasi vernetzt und haben gesagt, also eine von denen macht eben schon Events und hat das organisiert und die hat gemeint, ich will meine Konferenz halt jetzt noch breiter und internationaler machen. Und dann sind halt alle diese Leute von Luxemburg letztes Jahr haben halt einfach mitgeholfen, die Konferenz jetzt groß zu machen. Vor Ort war es überhaupt kein Thema. Also niemand hat eigentlich...
Nein, vor Ort nicht. Ja. Aber was ich schon wichtig finde, ist, dass die Konferenz eindeutig eine Tierrechtskonferenz war, aber sie stand ein bisschen im Zeichen von Collective Liberation, wo man irgendwie gesagt hat, Befreiungskämpfe sind miteinander verbunden. Und der Ansatz war, dass es eher breiter ist, aber dass der Fokus schon Tierrechte ist, aber dass man halt links und rechts nicht ignorieren darf. Und es wurden zum Beispiel bei der Animal Rights March wurden auch Pro-Palästina-Sprüche gerufen, also in diesem Collective Liberation Sense. Also ich glaube, dass unter den Teilnehmenden eine Einigkeit war quasi, dass sie das ähnlich sehen. Deswegen einen Diskurs darüber gab es nicht, aber ich glaube, es gab sehr viel Einigkeit.
Ja, voll.
Wenn ich jetzt mir Luxemburg anschaue, dann scheint mir, ich war jetzt einige Zeit nicht, letztes Jahr schon, aber dann davor viele Jahre nicht, dass irgendwie der Schwerpunkt von Tierrechten zu Veganismus sich gewandelt hat. Also da ist vegan alles und man sieht also den Standpunkt der Veganbewegung, also aus Sicht der Veganbewegung ist das und das so und so. Und sehr viel wird davon geredet, wie man so unter vier Augen jemanden veganisieren kann. In Warschau, war vegan eigentlich weg, da ist überhaupt nicht thematisiert worden, sondern da geht es um Reformen und zwar vor allem gegenüber Firmen, dass man also Retailer oder Firmen dazu bringen will, dass sie vor allem die Tierprodukte so verändern, dass sie halt mehr Tierwohl haben. Das war also der Schwerpunkt dort. Es gab auch da riesige Vorträge darüber und Analysen und Quantifizierungen von der Frage, wer leidet wie viel, dass man da also wirklich am Schluss so eine Zahl haben kann. Einerseits, damit man weiß, was man fordern soll, um möglichst viel Leid zu reduzieren. Auf der anderen Seite, damit man eben auch den Retailern quantifizierte Geschichten vorhalten kann. Was ist da der Schwerpunkt in Kopenhagen gewesen, wenn man jetzt also von vegan im Fokus, Reform bezüglich Animal Welfare beim Handel, was ist in Kopenhagen gewesen?
Also es war auf jeden Fall schon ganz anders, als wie ich Luxemburg zum Beispiel jetzt kennengelernt habe. Es ging einfach viel, man hat einfach gemerkt, dass das Leute sind, die auf der Straße sind, dass das Leute sind, die halt wirklich Veränderung wollen. Und
es war sehr stark pro Grassroots und es wurde sehr oft und in vielen Vorträgen auch angesprochen, dass wir ja in der Tierrechtsbewegung irgendwie ein Finanzierungsproblem haben, dass es da ein paar Milliardäre gibt, die ganz bewusst Organisationen fördern und Personen fördern und Meinungen fördern. Und es war sehr stark ein Aufruf in Richtung mehr Grassroots und vor allem mehr Unabhängigkeit, weil was man ja oft sieht, ist, dass dieses Geld, das kommt ja, das ist immer so ein, das hat zwei Seiten. Einerseits natürlich, man muss sich um die Finanzierung keine Gedanken machen, andererseits wird Meinung vorgegeben und wird auch irgendwie vorgegeben, welche Strategien gut sind und welche nicht. Ich weiß nicht, über Veganismus reden ist positiver, als gegen Pelz Demos zu machen zum Beispiel, weil es unangenehm ist. Und es war vor allem stark Richtung Pressure Campaigning, also dass unsere ganze Bewegung sich wieder mehr in die Unabhängigkeit, in dieses Sagen, was richtig ist und nicht Sagen, was viel Geld oder viel Klicks auf Facebook bringt.
Viel unbequeme Sachen auf jeden Fall aussprechen. Und was ich auch, man hat einfach gemerkt, dass auch der Zeitgeist irgendwie ziemlich präsent war. Also überall gibt es einen Rechtsruck, der Faschismus ist back auf die Art.
Es waren auch Menschen aus Amerika da, die das wirklich aus erster Hand erzählt haben und wie sie das erleben. Und dass das halt auch wirklich, es gibt wirklich Länder, die leiden schon jetzt, also ganz stark unter diesen faschistischen Regierungen. Und der Aktivismus, auch in europäischen Ländern teilweise, wird ja schon sehr, sehr stark eingeschränkt. Und es ging auch sehr viel darum, wie man damit umgeht und wie man halt trotzdem was erreichen kann, wie man trotzdem dabei bleiben kann und wie man nicht sagt, es ist alles egal.
Ihr habt jetzt so viele Themen angesprochen, die ich gerne zerpflücken würde. Das eine ist, weil du sagst, du hast mit einem Amerikaner oder Amerikanerin geredet, die gesagt haben, wie sie unter Trump oder dem Rechtsruck dort leiden. Ich habe mit einer Amerikanerin geredet in Warschau, die sagt, ihr ist das vollkommen wurscht. Auch unter dem Faschismus würde sie ihre Arbeit machen, sie wird offenbar auch dafür bezahlt. Und sie macht eben Long-Termismus und überlegt sich, ob die künstliche Intelligenz leidensfähig ist und woran man das erkennt und wie man das in Zukunft behandeln wird. Und sie war auch der Meinung, Farmed Animal Welfare ist relativ wurscht, weil das ist nur so ein kleines Mini-Thema. Die wesentlichen Themen sind Wildtierleid, Leid einer künstlichen Intelligenz und wie kann man Tierleid vermeiden, dass wenn es zu anderen Planeten gebracht wird von uns, die Tiere, dass dort also dann Tierleid entsteht. Also ganz seltsam. Mhm. Aber jedenfalls ist mir vorgekommen, dass das sehr, sehr wenig politische Reflexion ist, zumindest bei dieser Fraktion der Bewegung, die da in Warschau doch recht dominant war.
Also wir haben einige Erzählungen gehört, wo es schon damit anfängt, dass die Leute nicht wissen, ob sie Konferenzen im Ausland besuchen können, weil sie einfach nicht wissen, ob sie wieder zurückkommen, weil sie vielleicht Tattoos haben, weil sie vielleicht Dinge gemacht haben, am Handy vielleicht haben, die sie nicht haben sollten. Mhm. Also da ist, glaube ich, die Realität von Menschen, die auf der Straße sind, vielleicht auch eine andere, die sich so Konstrukte erdenken. Ich kann mir das gut vorstellen, wenn man zum Beispiel mit der Polizei nicht direkt auf der Straße in Verbindung kommt, dass man das anders sieht. Mhm. Aber
die Person aus Amerika war ja auch die Gründerin von einem großen Black Vegan Movement quasi, also sind halt hauptsächlich nicht weiße Menschen und da merkt man halt natürlich, dass die halt unter Trump leiden. Also ja, das ist wahrscheinlich ein großer Unterschied.
Man muss etwas Positives auch sagen aus Warschau, da war das Martin Smrek aus Bratislava, der also urklar gebracht hat, wie diese Faschistisierung dort eine Gefahr ist und seine Aktivitäten einschränkt. Ich habe ihn auch gleich nach Wien eingeladen, er wird uns hier diesen Vortrag von dort wiederholen, weil das wirklich, der hat das so gut auf den Punkt gebracht, dass das zeigt also wirklich, was da für eine Gefahr ist. Auf der anderen Seite Tobias Lehner, der so als Vordenker gilt und Utilitarist und hin und her, der hat dort Right of Center thematisiert, sowohl in Luxemburg als auch in Warschau. Und zwar ist er der Meinung, man sollte die Botschaften so formulieren, dass sie weder rechts noch links sind, sodass die Rechten auch aufspringen können.
Schön, da freuen wir uns.
Ja, eine Sache, die man da halt immer bedenken muss, ist, dass halt Stimmen von Menschen, die direkt betroffen sind von dem Faschismus und von solchen oft rassistischen Aktionen von Regierungen, dass die da halt, glaube ich, ein besseres Warnsignal sind als Menschen, die da gar nicht im Zusammenhang damit kommen, die die Konsequenzen direkt gar nicht erleben können, weil sie gar nicht betreffen.
Ist jetzt Tobias Lienert natürlich sehr einfach, das zu sagen, muss man sagen. Also, ja, mit solchen Privilegien, die er hat.
Jetzt muss ich noch die Tech-Milliardäre ansprechen. Ich muss sagen, das ist irgendwie alles ein bisschen an mir vorbeigeglitten, vielleicht weil ich international zu wenig aktiv war, aber vor 2 Jahren oder so in Paris haben mir die VertreterInnen osteuropäischer Tierschutz-NGOs gesagt, sie werden eigentlich hauptsächlich oder zum Gutteil von Tech-Milliardären aus dem Silicon Valley finanziert. Sie fahren jedes Jahr einmal in die USA, berichten, was sie so tun und kriegen dann so dimensionsmäßig 200, 300, 400.000 Euro. Das sind natürlich kleiner jetzt als die typischen großen Tierschutzorgas in Wien, in Österreich, aber doch, da fließt also sehr viel Geld. In Warschau habe ich das also mit eigenen Augen sozusagen im großen Stil gesehen. Da waren ja wirklich viele Menschen dort, also würde ich sagen über 500 und es waren über 100 NGOs. Und praktisch durch die Bank werden die von diesen Tech-Milliardären finanziert. Und nicht nur das, die finanzieren auch so Meta-Organisationen. Also zum Beispiel finanzieren die zu 100% eine Organisation, deren Ziel es ist, Organisationen zu helfen, effektiver zu werden. Oder zu moderieren, wenn es da irgendwelche Probleme gibt oder Probleme in der Organisation zu identifizieren helfen und quasi auch Konflikte zu lösen. Es gibt dann diese Hive-Organisation, die da das Rekrutieren von Aktiven unterstützen soll, beziehungsweise die Eingliederung von Aktiven in die Bewegung, dass sie sich nicht isoliert fühlen und so. Und das wird alles zu 100% von diesen Tech-Milliardären finanziert, die natürlich ein gewisses gedankliches Framework haben. Das sind alles Wirtschaftstreibende, die werden es nicht wollen, dass man laut auf der Straße herumschreit. Die werden keine Besetzungen von Geschäftsräumen wollen. Das ist ja irgendwie fast automatisch, weil wer sich in diesem Gewerbe da etabliert, der will ja nicht eine Einsprache von unten, sondern der will das, was man in Warschau letztlich beobachtet, dass also seriöse so Anzug-NGOs herumrennen und auf dem Business-Meeting mit der Politik oder mit dem Handel vor allem debattieren, wie es um Tierwohlmaßnahmen geht. Aber das schließt ja eigentlich einen riesigen Teil der Tierrechtsbewegung aus, so wie ich sie immer kennengelernt habe.
Mhm. Absolut, ja. Das war da eigentlich gar nicht Thema. Also.
Vor allem, es ist ein Problem, das sehen wir ja schon seit vielen Jahren. Also, ich will jetzt nicht zu viele Namen nennen, aber es hat für mich mit Anonymous for the Voiceless begonnen, die ja von einer unbekannten Hand mit sehr vielen Millionen gefördert worden sind und die dann weltweit vorgegeben haben, wie, wo, welcher Aktivismus zu machen ist und welcher Aktivismus nicht zu machen ist. Mhm. Also es war ja zum Beispiel verboten bei Anonymous for the Voiceless, Broschüren von Reformismusvereinen aufzulegen, weil das ist der falsche Weg. Und das war schon immer ein bisschen komisch, aber ich finde, das hat jetzt nochmal eine neue Stufe angenommen und umso wichtiger ist es. Und das hat man, finde ich, ganz stark gemerkt in Kopenhagen, dass es da eine ganz starke Einigung der Leute, die anwesend waren, gab, dass wir mehr in Unabhängigkeit, wieder in die Unabhängigkeit müssen, mehr in dieses Grassroots-Ding, mehr in dieses Sagen, was richtig ist, unabhängig davon, was irgendwelche Millionäre oder irgendwelche Konzerne davon halten.
Mhm. Die Tech-Milliardäre finanzieren ja auch ACE, diese, wie auch immer das jetzt ist, aber die evaluieren, Animal Charity Evaluators sind das, die evaluieren Vereine danach, wie effektiv sie sind und empfehlen sie dann oder eben nicht als Spendenziel. Und die haben auch zum Beispiel den VGT analysiert und für sehr schlecht befunden, weil er eine Kampagne gegen Wildtiere im Zirkus gemacht hat. Und sie der Meinung sind, das ist complete waste of time, das sind gerade mal 40 Tiere, um die es da geht. Während wenn man Menschen dazu bringt, dass sie aufhören, Hühnerfleisch zu essen und stattdessen Schweinefleisch essen, dann ist das großartig, auch wenn sie mehr Schweinefleisch essen als Hühnerfleisch, weil es einfach weniger Tiere betrifft. Und so beginnen die halt mit diesem Erbsenzählen dazu zu kommen, dass also wer effektiv und wer nicht. Hintergrund ist ein Umsichgreifen von Utilitarismus als einer Grundlage der ganzen Tierrechtsideologie. Und das stolpert es mir im Mund, weil Tierrechte und Utilitarismus widersprechen sich eigentlich. Wie utilitaristisch war es dort in Kopenhagen oder war das ein Thema? Weil ich habe das sowohl in Luxemburg als auch in Warschau gemerkt, dass eigentlich nur noch Reducing Suffering das Thema ist. Also es wird überlegt, was kann man machen, wie viele Flugblätter muss ich verteilen, dass das Suffering reduziert wird, anstelle dass man von Tierbefreiung redet und irgendwie ein Ziel hat, die Macht der Menschen über die Tiere, diese Ausbeutung zu reduzieren.
Es war auf jeden Fall nicht sehr utilitaristisch im Sinne von, es ging ganz viel um, das ist der VGT irgendwo macht, halt Political Pressure Campaigns, also Gesetze ändern oder halt vielleicht eben Firmen anprangern und eben Pressure Campaigns machen.
Es waren sich sehr kritisch gegenüber großen NGOs, also alles, was dich irgendwie ein bisschen abhängig macht und beeinflusst, was du sagen darfst und was nicht, sollte nicht unsere Zukunft sein. Ich habe ein Zitat, also ich kann es jetzt glaube ich nicht eins zu eins zitieren, aber es ging um dieses Konzept, dass man, wenn man sagen kann, wenn du heute auf der Straße stehst und veganen Outreach machst, dann machst du eigentlich Marketing für einen Großkonzern. Und das ist eine Sache, die habe ich so noch nie betrachtet, aber es stimmt ja. Wenn ich jetzt Veganismus als Top und als einzige Strategie sehe, dann ist ja das Einzige, was ich mache, dass ich für Konzerne Marketing mache. Und dass das nicht zu einer, also würde das die Tierrechte bringen, dann wäre es schon passiert. Weil passieren tut das seit den, vor den 90ern gab es ja schon Outreach, das ist ja eine lang dokumentierte Sache, die ist nicht neu erfunden worden. Und dieser ganz starke Fokus auf Veganismus und auf dieses, welches Tier mehr leidet, mit welcher Begründung, finde ich ganz falsch, weil im schlimmsten Fall würde alles so bleiben, wie es ist, nur es wird halt alles so wirken, als wäre es besser. Und ich finde, da haben wir ein großes Problem, dass es oft so wirkt, als wäre was, wie du sagst, was ist effektiv? Also ist jetzt eine Kampagne gegen Zirkustiere nicht effektiv, weil es so wenig Tiere betrifft? Da bin ich der Meinung, komplett nein. Und ich glaube auch, das wäre natürlich auf manchen Diskussionen, auf manchen Konferenzen wäre es spannend, das zu diskutieren. Ich glaube, dort wäre es ziemlich eindeutig gewesen, dass das alles Menschen sind, die das nicht so sehen, dass das nicht effektiv ist. Dass diese Effektivmessung gar nichts bringt.
Ja, also der Sinn zu einer Kampagne ist einfach, die politische Bedeutung von Tieren anzusehen, den Respekt gegenüber Tieren. Nicht? Tiere sind nichts, keine Wesen, die man in einem Zirkus zum Kasperl machen darf. Das ist einfach ein ganz elementares Statement, eine Gesellschaft ist übereingekommen, das nicht zu tun. Da geht es jetzt nicht um Leid, sondern da geht es darum, dass einfach die Bedeutung von Tieren, die politische Bedeutung von Tieren, der Respekt gegenüber Tieren einfach angehoben wird. Und das ist ja das Ziel, dass am Schluss so hoch ist, dass man ihnen Freiheit zusteht und die die Unterdrückung durch den Menschen abschafft. Man sollte, ich meine, dort in diesen zwei Konferenzen ist mir aufgefallen, was Utilitarismus alles mit sich bringt. Zum Beispiel, dass man für Tierversuche ist. Wenn ein Tierversuch wirklich funktioniert, heißt das, ein paar Tiere leiden und dafür hat man irgendwas, was entweder Menschen oder Tieren einen Vorteil bringt, von jetzt für immer da. Und insofern ist das dann plötzlich gerechtfertigt. Oder die Jagd, das wurde mir explizit gesagt, ein Wolf, der verletzt das Tier und frisst ewig dran herum, bis endlich tot ist. Der Mensch schießt einfach rasch tot. Also ist die Jagd eigentlich besser aus utilitaristischer Sicht, als wenn es tierliche Beutegreifer gibt, die da herumrennen.
Was mich am Utilitarismus auch so nervt, ist irgendwie, dass es so tut, als wäre es so hyperwissenschaftlich. So, wir belegen alles mit total vielen Fakten. Mhm. Die Wahrheit ist halt, dass es gar nicht so ist. Es ist überhaupt nicht greifbar. Leid lässt sich nicht so einfach vermeiden. Nicht so einfach messen, meine ich. Und es ist auch gar nicht klar, was das für Auswirkungen dann auf lange Sicht auf alles hat. Also es ist ein totales Fake, super wissenschaftlich und super, ja.
Und jetzt, wenn wir schon beim Schimpfen sind, das Urorge dran finde ich, dass es also rein konsequenzialistisch ist, es schließt also komplett aus Motivation oder worum es eigentlich geht. Also ein Rassist, der darunter leidet, neben einem Person of Color zu sitzen, muss man genauso sein Leid also bedenken, wie jemand, der von einem Rassisten belästigt oder geschlagen wird. Das Leid des Opfers und das Leid dieses Rassisten ist gleich zu bewerten, nicht? Weil das ist beides Leid und es geht ja nur um Leid und nicht warum. Also, und der Konsequenzialismus hat auch ganz konkret die Folge, dass starke Gruppierungen oder starke Individuen bedeutsamer sind in ihrem Einfluss auf die Gesellschaft und das sein sollen. Mhm. Weil, wenn du gegen deren Willen redest, hast du negativere Konsequenzen, weil die halt durch ihre Stärke negativere Konsequenzen schaffen oder sich länger wehren oder was auch immer. Das heißt, es geht dann überhaupt nicht mehr um Gerechtigkeit. Und es geht überhaupt nicht mehr um gut oder schlechte Handlungen, sondern es geht einfach nur noch darum, Leid zu minimieren, selbst wenn das Leid von einem Irren ist, der darunter leidet, niemanden quälen zu können. Also wirklich komplette Blindheit gegenüber eigentlich der Essenz von Ethik. Aber was ich jetzt auch noch ansprechen wollte, ist Reformismus versus Abolitionismus. Also vor 25 Jahren war das ja ein Riesenthema. Da hat ein Gary Fanzioni und so weiter mal argumentiert, wir hier im VGT oder ich insbesondere, wir seien Reformisten, wir würden damit die Tierrechte verkaufen. Man muss abolitionistisch sein. Jetzt war ich in Luxemburg und Warschau und da wurde mir vorgehalten von einem Tobias Lehner zum Beispiel, dass ich Abolitionist sei, weil ich für Tierrechte sei und nur wer Utilitarist ist, ist für Reformismus, weil der Utilitarismus will ja nur Leid reduzieren, weil abschaffen kann man es eh nicht sozusagen, während die TierrechtlerInnen wollen Grundrechte und das sei eben abolitionistisch und insofern sei ich sozusagen unpragmatisch und irreal unterwegs. Das ist eine ganz seltsame Umdeutung von dem, was ursprünglich Reformismus und Abolitionismus war. Weil natürlich sind wir abolitionistisch in der inneren Einstellung, aber der Weg dorthin ist Reformismus. Und das ist scheinbar plötzlich völlig verloren gegangen. Wie ist diese Thematik Reformismus, Abolitionismus und ihre Bedeutung in Kopenhagen thematisiert gewesen?
Ich habe das Gefühl, es hat sich noch ein bisschen ein dritter Weg, irgendwie ein ganz kleiner, den nicht so viele kennen, aufgemacht, und zwar der neue Reformismus oder New Welfarism, haben wir jetzt auch in anderen Konferenzen mal gesagt. Das ist das, was, also quasi Reformismus mit dem Ziel der Tierbefreiung, Reformismus mit dem Ziel der Aufklärung und dass während dem Weg einfach schon ganz viele Leute mitgenommen wird und ganz viel gearbeitet wird, dass halt Tiere eben Respekt bekommen und eben Tierbefreiung als Ziel steht. Oft wird der Reformismus dargestellt als, wir schaffen jetzt den Vollspaltenbund ab, wir sind fertig, wir können uns zurücklehnen und in die Pension gehen oder so. Und das ist natürlich absoluter Blödsinn, aber das wird oft so ausgelegt. Deswegen, ja, auch dort hatte ich das Gefühl, dieser neue Reformismus, dieser New Welfarism, der war total, Common Ground. Also wir nehmen quasi, ja, politischen Change oder Firmen-Change oder so hin, auf dem Weg zur Tierbefreiung. Und das sind einfach Steps, die einfach gut sind auf dem Weg.
Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Fakt ist, dass man, also vor allem bei einer Konferenz und länderübergreifend und so auch, da sind ja werden manchmal mehrere überwunden und dann redet man, aber irgendwie versucht man das über so den kleinsten gemeinsamen Teiler zu finden. Und ich finde das sehr schwierig, weil wir sehen ja in Österreich schon, dass zwischen den Bundesländern da ist ganz große Unterschiede, sind ein Burgenland und eine Steiermark, in dem einen stehen hunderte Vollspaltenbetriebe, in dem anderen fast gar keine. Also die Strategien sind ja auch immer ein bisschen angepasst an das Land, an das Bundesland und was ich sehr spannend fand in Kopenhagen, ist herauszufinden, dass es in Irland gerade eine ganz große Kampagne gibt, nicht um die Vollspaltenbodenbetriebe abzuschaffen, sondern die Schweineindustrie abzuschaffen. Also die haben ganz dezidiert als Ziel, dass es die Schweineindustrie in ihrer aktuellen Form in Irland so nicht weitergeben soll. Und es gibt nicht viele Gegenstimmen im Parlament dagegen. Das liegt einerseits daran, dass die Schweineindustrie in Irland viel kleiner ist. Und das ist genau das, worauf ich hinaus will. Man muss immer ein bisschen schauen, wo man ist und was dann möglich ist. Es gab auch zum Beispiel viele Geschichten vom Safe Movement, dass einfach in Asien irgendwelche neuen Chapters aufgemacht haben und genau die europäische Strategie dann dort machen wollten. Und dann sind die Leute halt teilweise von den Dorfplätzen gejagt worden. Einfach weil man nicht irgendwo hingehen kann und einfach sagen kann, ich habe das zum Beispiel gemerkt, ich habe früher immer gedacht, auf der Straße stehen und vom Veganismus überzeugen ist voll einfach. Man redet mit den Leuten über Veganismus, aber das ist, weil ich es immer in Wien gemacht habe. Und in Wien geht das auch voll einfach. Aber wenn man das in Niederösterreich, in irgendeinem tiefen Bundesland macht, dann werden die Leute ganz anders reagieren dort und wird man auch viel weniger Erfolg haben und auch viel weniger positive Gespräche. Und insofern, ich finde es total schwierig, dass man da sagt, du musst dich jetzt für den Reformismus entscheiden oder du musst dich für das entscheiden, weil im Endeffekt muss man sich anschauen, was überhaupt möglich ist und was auch sinnvoll ist. Weil wir könnten keine apostolistische Kampagne führen, um zu sagen, wir wollen jetzt die Schweineindustrie abschaffen in Österreich. Das ist für uns aber nicht drin, weil einfach die Gegebenheiten nicht da sind.
Du machst sozusagen den Anspruch, eine Kampagne ist sinnvoll, wenn sie erfolgreich sein kann und nicht, wenn sie möglichst viel Leid reduziert.
Ich finde auch noch spannend, in Irland ist ja die Regierung relativ links. Da sieht man halt auch, dass halt linke Regierungen ja auch für die Tiere besser sind als rechte, wie sie auf der ganzen Welt eindeutig zu sehen ist. Und ich wollte es auch nochmal sagen mit dem, was du mit den in Asien gesagt hast. Es ist ja total klar eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, dass sich eben westliche, zum Beispiel eben Filme zeigen, was das Safe Movement macht. Filme zeigen funktioniert in Europa, weil wir keine Schlachtungen auf der Straße mehr haben. Und in Asien ist es total oft gang und gäbe noch, dass es eben die Wet Markets gibt oder halt generell einfach mit Tieren ein anderer Umgang herrscht. Und dann ist ja klar, dass halt Leute viel weniger geschockt sind, wenn die Schlachthofvideos sehen, wenn die gestern noch auf dem Markt waren, wo sie das selber gesehen haben. Da muss man sich halt einfach gut nachdenken, was man irgendwie macht und was wo Sinn ergibt. Ja.
Wie war es jetzt bezüglich NGO-Arbeit? Und ich meine, irgendeine Form von Geld braucht man in der Tierrechtsbewegung dann doch. Wenn ich mich erinnere an die HSA in England, wir haben das Geld eigentlich hauptsächlich dadurch bezogen, dass wir Infostände gemacht haben oder auch so Pub-Collections. Wir sind von einem Pub zum anderen und haben mal gesagt, Jagdsabotäre, wollt ihr uns unterstützen? Das Geld ist dann dafür verwendet worden, dass man von Strafen und Benzin bis halt zum Erhalt der Autos, die man ja zum Jagdsabotieren braucht, bezahlt wurden. Aber Fundraising war natürlich total nebensächlich, weil die Dimensionen an Geld nichts sind im Vergleich zu dem, was zum Beispiel in Warschau so in die NGOs hatten oder was diese Tech-Milliardäre liefern. Wie ist jetzt Fundraising da in irgendeiner Form ein Thema gewesen? Weil in Warschau war das ein ganz zentrales Thema. Es gab eigentlich die gesamte Konferenz hindurch in einem Raum immer einen Fundraising-Vortrag oder Workshop.
Du sagst das ganz gut, wie du es gerade beschrieben hast, dass man gerade das Geld irgendwie zusammenkratzt, damit man sich leisten kann, was man gerade braucht. Ich glaube, 90% der Menschen, die dort waren, sind aus einem Umfeld, wo sie das kennen oder so machen. Also ein professionelles Fundraising, wo man jetzt wirklich sagt, es geht um 10.000, also irgendwie um 100.000 statt um 90.000. Das war dort kein Thema. Nee, also es ging oft darum, dass es manchmal sogar positiv ist, wenn man weniger hat, weil man dann besser überlegen muss, besser investieren muss. Ich meine, das klingt jetzt sehr romantisiert, das muss ich auch sagen. Ich weiß, dass es schwer ist, wenn man kein Geld hat als aktive Gruppe und das braucht. Aber es war eher so dieses, wie kann ich mir meinen alltäglichen Aktivismus, die Strafen oder was auch immer, die Benzingeld, Autogeld, es gibt viele Menschen, die dort sich Autos in Verwandtenkreisen ausborgen müssen, um irgendwas zu tun, um eine Demo zu organisieren und in eine andere Stadt zu fahren. Also das ist eher, die Realität ist eher die, dass man diese Grassroots, irgendwer hat ein Auto und das wird dann halt ausgeborgt. Das war eher Thema als ein Fundraising. Also,
Ich finde, man merkt bei uns, dass wir alle ein bisschen verwöhnt sind irgendwie.
Total. Total. Wenn ich an die Zeit in England denke, da hat alle ihre Strafen selber zahlt, die Verteidigung selber übernommen, das war ja komplett ohne Geld alles.
Ja, das merkt man auf jeden Fall, ja.
Was auch noch in Warschau vorkommen ist, aber ich bin da, glaube ich, sowieso schon am falschen Dampfer, das zu vergleichen. Die haben dort gesagt, es gibt genug Geld in der Bewegung, aber zu wenig Aktive. Das Hauptproblem ist, wenn man Leute anstellen will für die NGOs, findet man eigentlich keine mehr, die idealistisch, tierrechtlerisch drauf sind, weil die sind sozusagen alle schon aufgekauft. Man muss also Leute anstellen, die das nur aus Geldgründen machen. Und das ist ja die absolute Megakatastrophe. Aber da gab es Vorträge, wie man die Leute trotzdem dazu bringt oder wie man damit umgehen kann oder was auch immer. Also es gibt zu viel Geld und zu wenig Aktive. Das ist die Botschaft aus Warschau.
Ja, das war gar kein Thema.
Also ich glaube, dass es zu wenig Gruppen gibt, die so dieses ordentliche Group-Building machen. Mhm. Und ich glaube auch, dass es irgendwo zu wenig Erfolge gibt, weil eine Gruppe funktioniert ja, weil sie was macht, was sehr erfüllend bei sowas mitzumachen. Das ist ja, das fühlt sich ja gut an. Und wenn ich an dem Punkt bin, wo ich sage, ich habe viel Geld, aber keine Leute, die dafür arbeiten wollen, dann merke ich, dass da ein großes Problem im Umlauf einfach ist. Mhm. Also so sollte das nicht funktionieren, so funktioniert es ja auch nicht, das Thema ja auch. Also
das war auch eben viel mit diesen Collective Liberation, dass halt, ja, dass man sich einfach Communities anschaut, die halt jetzt auch schon vielleicht mehrfach marginalisiert sind und die halt dann auch in das Tierrechtsmovement reinzieht, weil die ja oft eh schon wissen, was es bedeutet, ja, wenn man diskriminiert wird und dann einfach nur den Switch zu Tieren einfach auch machen müssen. Also das, ja, Community Building war ganz groß wichtig. Da ging es irgendwie, ja, das war viel, so Geld war jetzt nicht wirklich viel Thema.
Wenn man jetzt, bevor man also zu den konkreten Vorträgen und was eure Eindrücke waren, kommt, möchte ich noch einen Punkt ansprechen. Ich höre immer wieder und denke auch sehr drüber nach, hat sich die Welt, hat sich die Gesellschaft, vielleicht nicht nur in Österreich, da nehme ich sicher schon auch, aber woanders auch, verändert, sodass so ein idealistischer, naiver, fröhlicher Aktivismus wie in den 1970er oder vielleicht auch noch 80er Jahren heute einfach nicht mehr möglich ist, weil der Staat so viel Kontrolle ausübt. Also ein Beispiel nur, letztes Jahr oder was vorletztes Jahr, 23 war es, hat die Regierung, die auch aus Grün und Schwarz bestanden hat, neue Paragraphen formuliert für die Gemeinnützigkeit und für die Spendenabsetzbarkeit, wo drin steht, dass man nicht strukturell Verwaltungsstrafen begehen darf und damit ja eigentlich einen zivilen Ungehorsam ausschließt für Gruppen, die also ein Fundraising machen wollen, wenn man so will, und die steuerlich begünstigt sein wollen in irgendeiner Form. Und das sind ja die großen NGOs alle. Wenn man nicht gemeinnützig ist, fällt man aus vielen Dingen raus, vom Spendengütesiegel angefangen zu auch verschiedenen Organisationsformen, die halt nur gemeinnützige Vereine betreffen oder auch die Verbandsklage und so weiter. Und es ist dann zum Beispiel auch so, dass wenn ein Vorstandsmitglied oder ein angestellter Mensch von einer NGO strafrechtlich verurteilt wird, in einem Punkt, der zugunsten dieser NGO begangen wurde, also in einer Tat, die also zugunsten der NGO begangen wurde. Ich denke zum Beispiel dran, man bricht eine Tür auf, um wo drin zu filmen, und diese Tür hat einen kleinen Schaden, oder man befreit ein Tier offen, nicht? Das ist auch Strafrecht unter Umständen, das ist also eine dauernde Sachentziehung. Zack, kann man also diesem Verein schon alles entziehen. Ist es noch möglich? Ist es noch die Zeit, so einen Aktivismus zu haben mit zivilem Ungehorsam und lautem, also einen richtigen konfrontativen Kampagnenstil?
Ich glaube, es ist notwendiger als jemals zuvor. Und ich glaube, es ist notwendig, Strukturen zu schaffen, in denen das möglich ist. Mhm. Weil man hat ja schon gesehen, dass die letzten Jahre diese ganzen großen NGOs, das hat ja auch in Ungarn hat es ja auch damit begonnen, dass NGOs immer weniger Möglichkeiten hatten. Mhm. Und das sieht man ja auch in allen anderen Ländern, das sieht man in Amerika, das sieht man, dass man versucht, NGOs als das möglichst unangenehm zu machen, dort zu arbeiten, dort dabei zu sein und dann auch natürlich das zu tun, was wirklich effektiv ist, einen zivilen Ungehorsam zum Beispiel. Das sieht man ganz stark. Ich glaube, das ist genauso, wie es die Bemühungen gibt, das schwerer zu machen, muss es die Bemühungen geben, das funktionierend zu machen.
Ist ja auch NGO mittlerweile ein Schimpfwort in rechten Kreisen. Also muss man auch sagen, es ist ja, wird ja total stark geframed als, das sind die quasi, ja, die Bösen, die irgendwie die blöden Sachen wollen und sowas. Und das merkt man eben, das zeichnet sich einfach ab, wenn halt rechte Parteien das halt schlimm finden und rechte Parteien stärker werden, merkt man das einfach in der ganzen Regierung und im Land.
Spätestens bei dieser Mega-Anfrage in der FPÖ jetzt, bezüglich, ich weiß nicht, 700 NGOs, wo sie sogar auch jetzt in einer Presseerscheinung gestern geschrieben haben, 30 Milliarden oder 5 Milliarden, weiß nicht mal, Größenordnung, Euro fließen da hinein und versickern total, das ist eine komplette Waste of Time. Dabei reden die inklusive Bergrettung, Caritas, Rotes Kreuz. Ich meine, es ist nicht zu fassen. Ja. Weil solche Organisationen wie der Verein gegen Tieferung kriegt sowieso keine Förderungen. Mhm. Und abgesehen davon hat man natürlich Angestellte und zahlt natürlich Sozialversicherung ein und so weiter. Das ist ja auch kein Geschenk an die NGO, sondern mehr oder weniger ein Einzahlen an den Staat. Jo, es gäbe noch ein paar allgemeine Fragen, aber dafür finde ich, ist ein bisschen die Zeit zu knapp, weil ich würde gerne noch ein bisschen über die konkreten Höhepunkte und Vorträge hören. Was würdest du jetzt sagen, ist der Höhepunkt für dich gewesen, was die Vorträge oder Ideenvermittlung betrifft?
Boah, es ist tatsächlich echt schwer, weil es so viele gute Vorträge gab. Also ich muss sagen, eine, über die ich gerne reden würde, ist, der war eben von der chinesischen Aktivistin, die eben aus China ist, weil der einfach so spannend war. Also da gab es einfach, ja, da es gibt halt ganz viele Reptilien- und Amphibienfarmen in China und in Asien und die werden gerade immer höher. Und das Spannende irgendwie fanden wir halt einfach auch, dass es einen Trick gab von der Regierung quasi zu sagen, also ein Reptil ist ja am Land unter Wasser und sie haben einfach quasi die Tiere dem Wasser zugeordnet und dadurch sind die Haltungsbedingungen viel schlechter geworden.
Also das Landwirtschaftsministerium genau. War nicht mehr zuständig, sondern das Wasserministerium, ja. Also Wasserwirtschaftsministerium, ja. Und das hat überhaupt kein Interesse an Tierschutz. Also man muss sagen, das Landwirtschaftsministerium hat zumindest, es weiß zumindest, dass es um Tiere geht. Und die Wasserwirtschaft, da geht es gar nicht um das Tier per se und dadurch sind ganz andere Auflagen, andere Umweltauflagen, andere Zuchtauflagen und so. Und dadurch,
ja. Und auch ein total spannender Fakt, den ich einfach wirklich gar nicht wusste, ist, dass 75% weltweit der gezüchteten Landwirtschaftstiere quasi, also Tiere für den Nutzen für Menschen, Nutztiere, 75% davon sind in Asien, aber nur 7% vom weltweiten Funding geht nach Asien. Und ich finde, das ist so ein Orga-Gap. Ich habe erstens nicht gewusst, was für Ausmaße in Asien an gezüchteten Tieren irgendwie ist.
Exportieren sie das oder sind es einfach so viele Menschen?
Es sind viele Menschen, glaube ich.
Exportieren aber auch viele.
Aber also auch beides, exportieren, ja. Aber fand ich einfach, habe ich einfach noch nie gehört und das fand ich sehr, ja, sehr arg. Dann ein.
Was machen so chinesische Aktivgruppen? Was kann man in einer solchen Diktatur machen?
Ich muss dazu sagen, dass sie sagen, es ist nicht viel anders als Amerika, aber es ist natürlich eine ganz andere. Also es gibt, also uns wurde so erklärt, es gibt einfach die Kultur dafür nicht, weil sie nicht entstanden ist. Und wir sind dann zum Beispiel auf einem chinesischen Podcast interviewt worden mit der Frage, was sind die Fehler, die man nicht machen sollte, wenn man jetzt damit beginnt, sich um Tierrechte zu kümmern. Und das war ganz spannend. Und es ist so, dass sie einen Podcast zum Beispiel macht und sehr viel Aufklärungsarbeit.
Mhm. Aber es ist nur einer von zwei veganen Podcasts oder so, den es da irgendwie dort gibt.
Sie hat uns das so gesagt, dass die chinesische Bevölkerung an sich auch nicht sehr interessiert ist an solchen Dingen, weil die halt sehr stark sagen, also zum Beispiel ist bei Umweltschutz ganz stark so, dass sie sagen, alle sagen immer, das soll sich China kümmern, das sollen sich die anderen drum kümmern. Also es ist auch da ein ganz starker Kulturkampf. Also man hat eine sehr ähnliche. Es hat mich sehr viel mehr an Österreich erinnert, als ich dachte, wie ich die Dinge aus China gehört habe. Also auch das mit diesem Landwirtschaftsministerium und dass es da Anfragen gibt und dass es das kritisch gesehen wird und dass es da auch Biologen gibt, die sich dagegen stellen. Also es ist schon. Ich glaube, China ist sowieso ein riesiges Land und man redet ja über eigentlich einen ganzen Kontinent, der größer ist als vieles, was man sich vorstellen kann. Und ich glaube, dass da schon viel passiert, aber dass es auch schwierig ist, dass das in Österreich zu konsumieren ist oder aus Europa zu konsumieren ist, weil da halt irgendwie, da hat man viel Propaganda, da hat man viel zwischendurch, aber mich hat es sehr erinnert an das, was auch an anderen Stellen in der Welt passiert.
Ja, also sie haben sicher ähnliche Issues wie wir auf jeden Fall. Was auch, sie sagen, auch total wichtig ist, quasi mehr so auf die Leute zu gehen und halt Aufklärung, ja, so in Communities zu machen, in kleineren Dörfern und sowas. Und da irgendwie halt rein zu investieren, ist auf jeden Fall guter.
Ich kann mich nur erinnern, wie in den 90er Jahren am Anfang, also die Sowjetunion zusammengebrochen ist und dann die verschiedenen Staaten eigenständig wurden und dann einige Jahre später haben die ersten Tierschutzorganisationen begonnen. Wir haben von Österreich aus auch einiges unterstützt und da hat sich gezeigt, dass diese Bevölkerungen, die eben ohne einer gewissen Demokratiekultur kommen, immer das Gefühl hatten, das ist Staat, der Staat soll das machen. Also frag nicht mich jetzt um Geld, damit du was recherchieren kannst oder was öffentlich machen, sondern das soll alles der Staat machen. Also man hatte das Gefühl, Der Staat soll diese Tierschutzorganisationen fördern, der Staat soll diese Gesetze ändern, der Staat soll den Firmen sagen, sie sollen das nicht verkaufen, aber das geht sozusagen uns nichts an. Und das braucht dann halt eine gewisse Zeit, das zu wägen. Ich könnte mir vorstellen, dass das in China auch das Thema ist.
Eine spannende Anekdote dazu, ich habe, es ist schwierig aus China wirklich konkrete Informationen zu konsumieren. Ich habe zum Beispiel gewusst, dass es einen Jahresplan gab in China, in dem angekündigt wurde, dass 50% das Fleisch reduziert wird. Und sie hat uns erzählt, dass es das wirklich gab, dass es da von der Bevölkerung aber so viel Gegenstimmen gab, dass es wieder zurückgezogen wurde. Dass man erwartet, dass es nochmal kommt in einer anderen Form, aber das ist auch schon, also es ist nicht so, dass der Staat einfach tun kann, was er will, sondern es ist irrsinnig oft so, hat sie uns erzählt, dass der Staat Dinge tut, Leute sehr stark dagegen auf die Barrikaden gehen und der Staat dann einfach entweder die Position ändert oder die Sache wirklich nicht macht.
Ja, die Bevölkerung kann man gar nicht so einfach mitziehen. Man muss auch sagen, dass auch sehr viel westlich geprägt wird. Also die sehen halt viel im Westen, wird viel Fleisch konsumiert, also müssen wir das auch machen, um halt so einen guten Standard zu bekommen, um auch so, ja, weil der Westen halt oft für was sehr grob Positives dargestellt wird und so, auch ein Ziel irgendwo, und ja, dadurch kommt halt viel Fleischkonsum hier, also auch viel Fleischkonsum bei uns.
Was waren die Höhepunkte, die du empfunden, als Höhepunkt empfunden hast?
Also mein Höhepunkt war sicher der Vortrag von Jay Conroy, einerseits weil er der letzte Vortrag war und weil es irgendwie so aufgebaut hat dahin und weil es irgendwie, also es ging, das Thema war Make Animal Rights, the Animal Rights Movement More Radical Again. Und die Position, man möchte im ersten Moment glauben, Dinge anzünden, Autos abfackeln, das war überhaupt nicht die Position. Die Position war, dass wir, dass es schon Phasen gab, in denen es sehr gut funktioniert hat im Tierrechtsmovement und in dem sehr viel weitergegangen ist und dass man viel mehr dahingehend zurück sollte, zurückgehen sollte, Dinge machen sollte, Erfolge feiern sollte. Ich weiß nicht, ob jetzt die ZuhörerInnen Jake Conroys YouTube-Kanal abonnieren, aber er ist ja immer so in diesem, es braucht viele kleine Erfolge, um eine Community aufzubauen. Man muss irgendwas machen, was erfolgreich ist. Und das fand ich sehr cool, dass er verschiedene Aspekte gebracht hat, wie man sich da einbringt, wie man Pressure Campaigns heute noch erfolgreich machen kann. Wir sehen sie ja immer wieder weltweit, wenn man schaut, was funktioniert. Aber mich hat das sehr motiviert und ja.
Man sollte sagen, dass er von Shaq USA ist und auch 4 Jahre in Haft war für diese Kampagne gegen HLS, dieses weltweit größte kommerzielle Tierversuchslabor mit dem Ableger in den USA.
Ich fand es auch sehr cool, er hat diesen Vortrag zum ersten Mal gehalten, hat er gemeint, er ist ganz neu, dann hat er sich irgendwie erst am Weg hin so richtig Gedanken gemacht und sowas. Das war auch sehr cool. Und einige der Vorträge, vielleicht alle, gibt es dann auch nachzuschauen. Also wenn sich das interessiert, Conference for Animal Liberation Kopenhagen hieß, glaube ich, die Website. Wenn man das googelt, dann findet man die Vorträge. Sind noch nicht online, aber irgendwann mal. Aber es ist sicher, kann man viel gewinnen daraus, das anzuschauen.
Eine Sache noch, die er gesagt hat, die ich auch sehr wichtig finde, ist, dass wir in einer Zeit heute leben, in der wir wieder mehr, also einerseits viel mehr Community bilden sollten, also so Gruppen aufbauen sollten, die auch funktionieren, wo was weitergeht, und andererseits sich viel mehr im persönlich sehen. Also das war auch irgendwie öfter Thema an dem Wochenende, aber ich finde, das ist richtig, man muss sich wieder viel mehr treffen, man muss sich wieder viel mehr live sehen, man muss viel mehr weg von diesem Online und viel mehr weg von diesen Meetings und von diesem ganzen Quatsch und sich wirklich vor Ort treffen, vor Ort Kampagnenstrategien besprechen, was will man, was funktioniert, was funktioniert nicht, was weiß man vom Umfeld vielleicht, was es gibt. Das ist eine Sache, die haben wir, glaube ich, nicht ganz verloren, aber stark reduziert, und ich bin der Meinung, das sollten wir wieder ganz stark erhöhen, so gut es halt geht.
Ja, interessant in dem Zusammenhang, ich habe in Warschau, und es hat mir ein bisschen zu denken gegeben, einen Vortrag gehört von jemandem, der gesagt hat, um bei der Sache zu bleiben und um eine Begeisterung dafür zu haben, braucht es ein paar Dinge. Und neben dem potenziellen Erfolg oder dass man einfach das Gefühl hat, man kann seine eigenen Ideen umsetzen, also sozusagen es befriedigend im Sinne von, dass man sich ausleben kann, ist auch Freundschaft und Zusammenhalt wichtig. Dass man einfach in einer Gruppe ist, wo man einen Zusammenhalt empfindet. Und das ist natürlich nimmer so, wenn alle angestellt sind, weil dann stellt man irgendwelche Leute an, die sich ja unter Umständen überhaupt nicht mögen und die dann einfach nur aus Geldgründen, wenn man so will, zusammenarbeiten und die dann halt um 17 Uhr gehen, weil sie heilfroh sind, dass sie nicht mehr im Büro sein müssen. Ganz was anderes, als wenn das eine Freundschaftsgruppe ist, die bis 23 Uhr die nächsten Pläne schmiedet. Also ja, das habe ich eigentlich als sehr spannend und richtig gefunden. Man sollte auch darauf achten.
Absolut, ja. Also das wäre total wichtig für das Tierrechtsmovement, glaube ich, weltweit, dass man da wieder zurückkommt.
Und das hat sicher diese Geldspritzen haben das bewirkt. Ich meine, ich bin mir bis jetzt noch nicht sicher, was jetzt gut oder schlecht ist an diesen Geldspritzen. Es gibt auf jeden Fall Schlechtes auch. Selbst wenn man meint, es ist sicher mal grundsätzlich gut, wenn es große NGOs gibt. Man muss ja auch sagen, NGOs typischerweise werden immer größer und größer. Also sie haben einfach mehr, sie werden bekannter, dann kriegen sie mehr Spenden, dann stellen sie mehr Leute an, werden sie wieder bekannter. Und es gibt diese Tendenz, immer größer und immer weniger konfrontativ zu werden, bis dann der Punkt ist, wo sie den Aktivismus komplett einstellen, wie wir das von den Vier Pfoten kennen oder jetzt sogar von Greenpeace und so, wo sie einfach nur noch eine Großorganisation sind und diesen Aspekt einbringen, aber das hat nur dann bewegungstechnisch einen Sinn, wenn immer wieder neue nachkommen, die dann den Aspekt der Kleingruppe erfüllen. Was mir auch noch einfällt, ich meine, wenn du sagst, der Vortrag von Jack Conroy, Make the Animal Rights Movement More Radical Again, finde ich total wichtig und super, auch dass er radical bleibt im gewissen Rahmen, wenn es schon so ist. Wenn ich vergleiche, was der VGD und andere NGOs in Warschau machen, die kapieren überhaupt nicht die Dimension unserer Aktivitäten. Ich glaube, in Warschau habe ich praktisch niemanden getroffen, der zivilen Ungehorsam leistet, also das machen die einfach alle nicht mehr. Also, dass man zum Beispiel in eine Schweinefabrik reingeht und dort einfach steht und die Polizei ruft und den Wickel auslebt. Oder dass man besetzt, oder wie ich gesagt habe, wir haben 35 Mal den Landwirtschaftsminister bei seinen Pressekonferenzen gestört. Dann sagen sie, das kann doch nicht wahr sein, das machen wir nicht. Also, die sind alle überhaupt nicht so drauf. Und da denke ich mir, dass man radikal bleiben muss, ist unsere wichtige Aufgabe.
Ich glaube, dass es schon Daseinsberechtigungen für große oder größere NGOs gibt und ich glaube auch, dass die wichtig sind und ich glaube auch, dass es wichtig ist, direkt mit Politikern zu reden. Ich glaube nur, dass man das nicht alles in einem haben kann. Ich glaube nicht, dass man einerseits in der Tierfabrik stehen kann und auf der also es gibt sicher Fälle, wo das geht, aber das funktioniert sicher nicht für alle, dass man das beides gleichzeitig macht. Dass man radikal auf der Straße steht und sagt, was richtig ist und gleichzeitig versucht, Gesetze auszudiskutieren. Ich glaube, das müssen getrennte Köpfe sein.
Wenn wir erzählen, so einfach in den Pausen und so, was wir eben halt, dass wir eben schon ja viele Demos machen und eben auch zivilen Ungehorsam und so Dinge, dann sind alle schon immer sehr also begeistert und sagen, das ist sehr cool, dass wir das machen, sehr cool, dass das geht und so weiter. Da merkt man halt schon, dass das auf jeden Fall was Richtiges ist.
Ja. Was ich mich auch noch frage in dem Zusammenhang, more radical, wir haben möglicherweise jetzt größere Gegner. Also die Legebatterieindustrie war deutlich kleiner als die Schweineindustrie. Wir sind übrigens die einzigen weltweit, soweit ich das beurteilen kann, die gegen einen Vollspaltenboden vorgehen. Ich habe überall gefragt, manche wussten überhaupt nicht, was das ist und haben gar nicht gesagt, gibt es das bei uns auch? Dann haben sie nachgeschaut, ah jo.
Ihr aber auch, aber mit einem anderen Kampagnenziel.
Okay, aber ich habe jedenfalls dort niemanden getroffen, dem das ein Thema ist. Aber die Frage ist, sind die GegnerInnen besser organisiert, größer, mächtiger, einflussreicher, weil eben die Bewegung schon so lange da ist, dass die kleinen Ziele abgearbeitet sind und jetzt geht es um die großen Dinge und die haben auch 20, 30 Jahre Erfahrung mit Tierschutzorganisationen, Kampagnen, organisieren sich besser, um das zu verhindern. Sind die mangelnden Fortschritte der letzten 10 Jahre auch auf die Größe und Organisiertheit und Erfahrung des Gegners zurückzuführen?
Ja, bestimmt, ja.
Ich glaube schon, dass sie größer sind. Ich glaube aber auch, dass sich eigentlich nichts verändert hat. Es ist ja nicht, es wird ja oft von rechten Geistern so dargestellt, dass das eine kleine radikale Gruppe ist, die alles verändern will. Aber im Endeffekt funktionieren ja nur die Dinge, wo man die Bevölkerung mitholt. Also ich finde ganz spannend auch wieder, jetzt muss ich wieder von Irland anfangen, aber die hatten ja eine ganz spannende Pelzgeschichte und die haben ja sehr radikal sich gegen Pelz positioniert und haben dann auch ein Pelzfarmverbot bekommen und die nächste neue Kampagne von ihnen ist halt Schweine und Vollspaltenboden. Und das Ding ist halt, dass sie selber gar kein Geld, keine Ressourcen, keine Autos, es ist sehr viel, die versuchen immer die Leute mitzunehmen und das funktioniert halt ganz gut und ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist, dass man sich auf die Themen konzentriert, das ist ja auch das mit den Themen, ne? Wenn ich 10 Themen gleichzeitig behandle, ist das irrsinnig schwierig, eine große Gruppe dafür aufzubauen, wenn ich sage, mein Thema ist Pelz und ich will ein Pelzfarmverbot, dann ist das was anderes, ich glaube, dass das schon, dass die Gegner schon auch schlauer sind und auch ressourcenreich sind, aber ich glaube, dass am Ende des Tages der echte Aktivismus trotzdem noch dagegen ankommen kann, dass man trotzdem noch Möglichkeiten hat, Mehrheiten aufzustellen.
Mir kommt auch vor, dass irgendwie halt auch die ganze Gesellschaft ein bisschen bürgerlicher wird. Also vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum jetzt alles schlechter funktioniert, weil halt eben so diese radikalen, also wenn eine radikale Gruppe was Radikales macht, dann finden es immer mehr Leute, kommen mir vor einfach, boah, das geht ja nicht und das macht man nicht und so. Und das hilft denen wahrscheinlich auch, also den großen Lobbys.
Was gibt es noch für Höhepunkte oder Vorträge, die ihr erwähnenswert findet, was ihr jetzt erinnern könnt aus Kopenhagen?
Hast du gerade eins?
Eine Sache, die ich ganz spannend fand, aber ich immer ein bisschen unschlüssig bin, wie ich dazu stehe, ist das Thema Breeding, Cats and Dog Breeding, war auch ein sehr großes Thema, wo es einen Vortrag gab, oder fast schon eine Brandrede dazu, dass man sich als Tierrechtsaktivisten auch für Hunde und Katzen, die gezüchtet werden, einsetzen sollte, weil die halt auch wie, also ein bisschen ein ganz anderes Setup. Sie sind nicht in Tierfabriken, aber es passiert sehr, sehr viel Missbrauch und sehr, sehr viel. Viele Individuen sind da irgendwie, also es wurde genannt der Blindspot of the Animal Rights Movement. Ich fand es spannend, darüber nachzudenken. Mhm. Ich weiß aber auch nicht, wie man das einordnen kann. Also für mich waren es sehr viele Eindrücke, die mich zum Nachdenken gebracht haben. Aber dann auch manchmal ist es auch schwierig, die Dinge aus anderen Ländern mitzuholen, muss ich sagen.
Waren eigentlich eher Vorträge über Inhalte? Also es gibt diese Kampagne und so schaut es aus, oder es gibt dieses Tierleid und so schaut es aus. Mhm. Oder waren wir über strategische Vorträge? Also so und so sollte man vorgehen, oder das und das ist erfolgreich, das nicht?
Es war schon sehr gemischt, muss ich sagen. Es gab auch Workshops zum Beispiel fürs Fotografieren. Es gab auch etwas, das, da ging es so ein bisschen so um in seinem Aktivismus so Theater mit einfließen zu lassen. Mir ist noch eingefallen, was ein Highlight für mich auf jeden Fall war, war auch der Film. Also es gab eben einen Film von einem Aktiven, der einfach halt Filmemacher ist in Dänemark, und der hat die dänische Gruppe, die eben auch die Organizer von, oder ein großer Teil von denen zumindest, die Organizer von dieser Konferenz waren, halt gefilmt bei ihren Aktivitäten. Und da war es eben, ja, es ging um Polizeibrutalität. Und das war total spannend, weil es total lustige Parallelen zu uns gab. Also zum Beispiel hatten die mega oft richtig Stress, weil die angefangen haben, mit Straßenmalkreide halt auf den Gehweg zu malen. Und da ist richtig auf die Polizei gekommen und hat sie halt voll gestresst und war halt richtig ungut. Und fand ich sehr lustig, weil wir genau diese Kreidesachen ja auch oft in Österreich haben. Und die auch dieselben Argumente, die sagen, das ist Kinderstraßenkreide, wenn es regnet, dann ist die weg. Und die Polizei ist halt super brutal und wischt das weg oder zerrt die Leute weg und sowas. Deswegen, das war sehr spannend, weil ich, ja, es ist irgendwie cool zu sehen, dass andere Länder dasselbe durchmachen wie wir. Da fühlt man sich ein bisschen aufgehoben.
Waren eigentlich Lebenshöfe ein Thema? Weil in Luxemburg haben einige Lebenshöfe vorgetragen, in Warschau null. Da ist Lebenshof überhaupt kein Thema. Reducing Suffering, da gibt es nicht die Idee, dass man Tierbefreiung als Ziel hat.
Es gab ein eigenes Panel, wo es nur um Lebenshofmenschen bzw. Menschen, die so Tiere retten. Das war so eine Person, die sich auf Tauben rettet, und da ging es ein bisschen, es hat dann so einen coolen Thema, einen Namen gehabt, Realistic versus Ideal. Genau. Also es war irgendwie so, was ist die Idealform, wie ich mich um Tiere kümmere, und was ist das, was man im Alltag realistisch machen kann, wenn man auf einem Lebenshof ist? Was sind die finanziellen Mittel, was sind die tierärztlichen Mittel und so?
Ich glaube, es war irgendwie, du darfst dich nicht stoppen lassen von deinem Idealismus, um Tiere zu retten. Das war irgendwie, weil man irgendwie Angst hat, Gott, was ist, wenn ich das Tier doch nicht so gut, und es ist nicht perfekt, und man soll gar nicht zu perfekt hin, sondern man soll, ich helfe dem Tier trotzdem, es ist besser hin. Das war irgendwie auch cool. Das war ein bisschen so, ja, so ein realistischer Anspruch eben, ja. Natürlich ist die Taube sehr gestresst, wenn ich sie jetzt mitnehme und in den Box strecke, aber im Endeffekt hat sie es ja besser. Aber viele Leute trauen sich halt das erste schon nicht, weil sie sagen, ah, das stresst jetzt das Tier ein bisschen. Ja, das war ganz cool.
Und was es auch gab, war eine eigene Corner, mit wo alle Länder oder alle Leute, die teilgenommen haben, die Lebenshöfe aus ihren Ländern vorstellen konnten. Das war so ein Spendentopf, der dann auch gemacht wurde für die. Also es war schon ein Thema, aber es war, glaube ich, kein Talk dazu.
Nee, Talk gab es nicht, mehr. Erinnern können,
nein. Vielen Dank für eure Zeit und der Willingness, uns das dazu erzählen, wie es in Kopenhagen war. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch.
Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich.
Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr
auf Radio Orange 94,0.